NDR Info. Themen des Tages.
Wir schauen auf folgende Themen in der kommenden guten halben Stunde. Europäische Beratungen in Paris zur Unterstützung in der Straße von Hormuz. Was kann die Bundeswehr leisten? Fragen wir gleich auch bei einer SPD-Verteidigungsexpertin nach. Außerdem schauen wir noch auf zwei weitere Entwicklungen in Berlin. Zum einen hat die Justizministerin heute einen Entwurf für den besseren Schutz vor digitaler Gewalt vorgelegt. Und wir hören auch über einen Vorschlag aus dem Umweltministerium, Gutverdiener. Nein, das macht keinen Sinn. Umweltministerium, Moore sollen nämlich künftig vernässt werden. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Wir beginnen gleich in Paris. Dort hat es heute Beratungen gegeben von großteils europäischen Staats- und Regierungschefs. Bundeskanzler Friedrich Merz war auch vor Ort und hat unter anderem mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Regierungschef Keir Starmer gesprochen über einen internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Und dazu ist mir jetzt die Kollegin in Paris zugeschaltet, Caroline Diller. Die Straße von Hormuz beschäftigt uns ja schon seit Wochen. Iran blockiert seitdem die Schifffahrt mit weltweiten Auswirkungen und die USA haben auch eine Blockade errichtet. Und gerade heute Nachmittag gab es hier eine aktuelle Entwicklung, denn es heißt, der Iran will öffnen, aber die USA nicht.
Genau, also diese unterschiedlichen Signale, die wurden jetzt von den Teilnehmern der Pressekonferenz, die vor kurzem hier gemacht wurde, nicht direkt kommentiert. Dafür aber natürlich die Ankündigungen aus dem Iran, die Straße von Hormuz jetzt zu öffnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat gesagt, das läuft alles in die richtige Richtung, aber es mache diese Konferenz heute eben nicht überflüssig, sondern sogar im Gegenteil. Denn aus Macrons Sicht muss man diese Ankündigungen aus dem Iran mit Vorsicht behandeln. Und das Ziel dieser Mission, die Frankreich im Kopf hat, das soll ja sein, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz langfristig zu sichern. Das hat Macron nochmal betont. Und er sagt eben auch nochmal, diese Öffnung, die dürfe nicht an Bedingungen geknüpft werden. Jetzt ist es so, auf der einen Seite nimmt diese Ankündigung aus dem Iran natürlich so ein bisschen Druck von dieser Konferenz, die wir heute hier hatten. Auf der anderen Seite erhöht sie den Druck aber auch. Denn die Voraussetzung, die die Beteiligten immer genannt haben, nämlich eine Stabilisierung der Lage, die ist ja jetzt zumindest ein Stück weiter erfüllt, was auf der anderen Seite natürlich bedeuten kann, dass andere jetzt sagen, vor allem die USA, jetzt bitteschön macht aber auch.
Mhm. Wobei, es wurde ja über einen Einsatz gesprochen, erst wenn sicher ist, dass die Waffenruhe stabil ist. Und jetzt sprechen wir ja erstmal nur über ein paar Tage. Also ab welchem Punkt kann man denn irgendwann mal wirklich von stabil sprechen?
Also der Élysée-Palast hat gestern in einem Briefing mit Journalisten zumindest grobe Punkte dafür genannt, was er als Definition da ansetzen würde. Aus der Sicht Frankreichs bedeutet das, dass Iran auf der einen Seite keine Schiffe angreifen darf, die USA auf der anderen Seite aber keine Schiffe blockieren dürfen. Außerdem hat Frankreich gesagt, es dürfe keine Änderung des Status der Straße von Hormuz geben, also keine Zahlungen dafür, dass Schiffe da durchfahren. Das hatte Iran ja mal ins Spiel gebracht, zumindest damit gedroht. Und das sind natürlich Bedingungen, die der heutige Tag ein bisschen konkreter gemacht hat. Da ist man ein bisschen näher ran, obwohl natürlich die USA ihrerseits gesagt haben, wir halten unsere Blockade aufrecht.
Es waren ja vor allem viele Europäer da, aber durchaus auch internationale Vertreter aus Asien, arabischsprachige Länder. Wieso waren jetzt die USA explizit nicht eingeladen?
Frankreich will und wollte sich mit dieser Konferenz ganz deutlich von den Kriegsparteien abgrenzen. Das hat der Élysée vor dieser Konferenz heute betont. Das könnte natürlich ein Punkt sein, der zwischen Frankreich und Deutschland traditionell für Reibungen sorgt und der auch jetzt hier im weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen könnte. Denn Bundeskanzler Friedrich Merz hat heute noch mal gesagt, dass er die USA perspektivisch schon gerne in die militärische Planung für so eine eventuelle Marinemission in der Straße von Hormuz einbinden möchte. Frankreich dagegen, wie gesagt, will das nicht. Das heißt, hier könnte es noch Diskussionsbedarf geben.
Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius hat ja auch noch mal betont, zuletzt der Krieg in Iran sei kein NATO-Fall. Aber soll dieses Treffen vielleicht doch auch ein bisschen Richtung USA zeigen? Guck her, die Europäer machen sich Gedanken.
Naja, also auch Frankreich sieht das offensichtlich nicht als NATO-Aufgabe, wollte diese Konferenz heute explizit als international aufziehen. Es waren auch keine Vertreter der NATO heute dabei. Abgesehen davon gibt es natürlich aber ein grundsätzliches Dilemma, aus dem auch diese Konferenz nicht rauskommt. Nämlich, man will sich auf der einen Seite von den Kriegsparteien absetzen. Gleichzeitig sind die Bedingungen für die Mission aber genau von den Kriegsparteien abhängig. Nämlich eine Beruhigung der Lage. Und dafür ist vor allem die USA auch zuständig bzw. wichtig dafür.
Und soweit unsere Kollegin live in Paris, Caroline Diller. Ja, und über die Beratungen habe ich auch mit Siemtje Möller gesprochen, Verteidigungsexpertin der SPD und stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und ich habe sie gefragt, Deutschland könne sich daran mit einer Minenräumung oder Seefernaufklärung beteiligen, hieß es in Regierungskreisen in Berlin. Für alle Nicht-Militärexperten, was genau muss man sich darunter vorstellen?
Seefernaufklärung ist im Prinzip, dass man mit einem Flugzeug, in dem Sensoren angebracht sind, über ein Seegebiet fliegt oder auch einen Küstenstreifen, um darüber die Lage aufzuklären, das heißt Informationen zu sammeln, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können, also auch zu kontrollieren, was da gerade passiert, wer sich da aufhält, was gemacht wird etc.
Also zusammen auch mit Minenräumung ja durchaus auch ein anspruchsvoller Job, dann gegebenenfalls auch für deutsche Bundeswehrsoldaten. Unter welchen Bedingungen könnten Sie sich vorstellen, solchen Ideen, solchen Entsendungen zuzustimmen?
Die Grundbedingung, die allererste Voraussetzung ist ja, dass es eine robuste, anhaltende, verlässliche Waffenruhe gibt und auch mindestens der Weg hin zu einem geschlossenen Frieden begangen ist. So, das wäre die erste, also dass die Kampfhandlungen aufgehört haben, dass verlässlich ist, dass wir nicht Gefahr laufen, Teil dieses aus der Sicht der SPD-Bundestagsfraktion völkerrechtswidrigen und auch willkürlich vom Zaun gebrochenen Krieg sind und jemals werden könnten. Und die zweite Voraussetzung ist, dass es ein international abgestimmtes Mandat gibt, an dem sich auch viele Länder beteiligen. Und dass die dritte Voraussetzung ist, dass dieses Mandat dann auch über den Deutschen Bundestag beraten und auch beschlossen wird. Denn ohne den Beschluss des Deutschen Bundestages können wir keine bewaffneten Streitkräfte irgendwohin entsenden, wenn die Gefahr droht, dass sie militärischer Gewalt ausgesetzt sein könnten.
Es gibt ja nun schon Mandate, die ausgestellt sind, wo also deutsche Bundeswehrsoldaten im Einsatz sind. Jetzt warnen Experten schon, dass Deutschland eben schon zu viele Aufgaben quasi habe. Unter anderem die Verteidigung im östlichen Mittelmeer, im Norden. Der Marineinspekteur Karg sagte, alles, was wir hätten, sei im Einsatz. Also ist die Bundeswehr Stand jetzt gar nicht groß genug, gar nicht vorbereitet auf so einen zusätzlichen Einsatz?
Also beides ist richtig. Es ist richtig, dass die Bundeswehr sich in vielfältigen Engagement befindet und dort auch wesentliche Beiträge zum Erfolg der Mission, Übungen oder auch sonstigen Missionen, Operationen beiträgt. Und ein ganz wesentlicher auch Stabilitätsfaktor dabei ist und wir uns immer und stets und ständig auf die exzellente Arbeit unserer Soldatinnen und Soldaten verlassen können. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn der Auftrag ausgesprochen wird, ich weiß, dass die Bundeswehr diesen Auftrag mit ihrer gesamten Erfahrung und auch ihrer Exzellenz erbringen wird. Das heißt, wenn die politische Überzeugung dazu kommt, wenn man dazu kommt, zu sagen, es braucht einen solchen Beitrag, dann wird die Bundeswehr diesen auch leisten und auch leisten können. Davon bin ich fest überzeugt.
Aber das heißt, man bräuchte dann jetzt schon ein Aufstocken oder doch ein anderes Priorisieren?
Es kommt, also wir reden jetzt ja sehr, sehr spekulativ im Bereich erstmal. Die Frage ist ja, welche Beiträge sind überhaupt möglich, sind nötig? Wie würde eine solche Mission aussehen? Alles das ist ja überhaupt noch gar nicht in trockenen Tüchern. Und na klar, es ist so, dass die Bundeswehr wachsen muss. Deswegen haben wir das neue Wehrdienstgesetz beschlossen, dass eben mehr Menschen zur Bundeswehr kommen. Im Moment haben wir 20% mehr Bewerbungen bei der Bundeswehr, 15% mehr Vertragsabschlüsse, das heißt, die Bundeswehr wächst, das ist gut so. Und wir haben auch materiellen Aufwuchs, also dass wir auch mehr Material zur Bundeswehr bekommen. So, das ist alles noch nicht so weit ausgebildet, dass die alle in den Einsatz gehen könnten. Aber natürlich braucht es ein Aufwachsen, insbesondere angesichts der Bedrohung, die von Russland nach wie vor ausgeht. Und auch angesichts der internationalen Verantwortung, in der Deutschland steht, gemeinsam mit anderen Partnern zu Frieden und Stabilität beizutragen. Denn das ist auch in unserem Interesse. Es ist ja in unserem Interesse, dass die Fahrt durch die Straße von Hormuz wieder möglich ist. Wir leiden nicht unter den militärischen Schlägen oder unter dem Hunger, der sich beispielsweise im Sudan ja noch weiter ausbreitet, weil die Durchfahrt verunmöglicht wird, weil Düngemittel, weil Nahrungsmittel dort nicht ankommen, wo sie ankommen sollten, oder eben unter den Militärschlägen sind auch zahlreiche Zivilisten daran gestorben. Aber wir haben hier natürlich die Folgen zu tragen, sieht jeder und jede an den Zapfsäulen. Dementsprechend ist es sehr wohl in unserem Interesse, einerseits zu Frieden, Stabilität für die Leute in der Region beizutragen, andererseits eben auch in unserem Interesse, dass die Weltwirtschaft sich beruhigt und wir hier auch wieder in Ruhe im wahrsten Sinne des Wortes, in ruhigere Fahrwasser kommen.
Und vielleicht, Frau Möller, noch mal zu einem Zeitrahmen. Sie haben ja schon angesprochen, eigentlich eilt es ja. Und eigentlich liegt es aber eben auch nicht in der deutschen, in der europäischen Hand, den Krieg zu beenden, sondern da gibt es andere Hauptbeteiligte. Vielleicht könnte man diplomatisch noch mehr unterstützen. Aber wenn Sie jetzt aufzählen, was es alles noch für Zwischenschritte braucht, mit welcher zeitlichen Idee rechnen Sie?
Naja, die Waffen können ja quasi sofort schweigen. Und ich hoffe sehr, dass die Friedensgespräche, die Friedensverhandlungen auch wieder aufgenommen werden, so dass es zu einem tatsächlichen belastbaren Ende der Kampfhandlungen und des Krieges kommt. Wenn, das haben wir bei Aspides gezeigt, dass es bei dem Einsatz im Roten Meer, bei der Mission, dass wenn diese Rechtsgrundlagen geschaffen sind, dass dann auch der Deutsche Bundestag sehr schnell in der Lage ist zu entscheiden und auch mit großer Mehrheit die Arbeit unserer Soldatinnen und Soldaten unterstützt.
Cynthia Möller war das, Verteidigungsexpertin der SPD, zu einer möglichen deutschen Beteiligung nach Ende der Kampfhandlungen in der Straße von Hormus. Und jetzt nehmen wir noch den Libanon mit dazu. Der spielt ja in dem Gesamtkonflikt auch eine wichtige Rolle, denn Israel hat das Land 6 Wochen lang massiv angegriffen, um die Hisbollah-Miliz zu schwächen, die wiederum von Iran unterstützt wird. Vor allem im Süden sind Zehntausende Zivilisten auf der Flucht und Iran wiederum knüpfte Lockerungen in der Straße von Hormus auch an eine Waffenruhe dort. Nun haben die USA eine temporäre Waffenruhe mitverhandelt, die seit heute Nacht gilt. Auch Israel hat zugestimmt. Anna Osius berichtet über den aktuellen Stand.
Lange Autoschlangen stauen sich auf den Straßen rund um Libanons Küstenstadt Saida. Die Autobahn ist brechend voll. Menschen auf dem Weg zurück nach Süden. Sie alle wurden vertrieben durch die Kämpfe und wollen die 10-tägige Waffenruhe nutzen, um zu sehen, was aus ihren Dörfern geworden ist. Die Feuerpause macht ihnen Hoffnung.
So Gott will, werden wir mit den Verhandlungen bekommen, was wir wollen und bleiben in unserem Land.
So Gott will, hält die Waffenruhe und der Widerstand siegt.
Mit Widerstand ist die Hisbollah gemeint, deren Flaggen hier hochgehalten werden. Vor allem im Süden des Libanon hat die Miliz noch viele Anhänger, obwohl die pro-iranischen Kämpfer den Libanon in den Krieg gezogen haben. Die Warnungen der Hisbollah, libanesischen Regierung und der israelischen Armee, erstmal nicht in den Süden zurückzukehren, weil die Lage nicht sicher sei, haben viele Libanesinnen und Libanesen in den Wind geschlagen. Je weiter sie nach Süden kommen, desto massiver die Zerstörung, die sie sehen. Doch die Reise ist beschwerlich. Brücken über den Litani-Fluss wurden von Israel gesprengt.
Diese Brücke war immer offen, jeder konnte sie normal passieren,
erzählt Busfahrer Hussein.
Jetzt ist die Brücke zerstört und niemand kann mehr hin oder her. Diese Brücke muss so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, denn hier fahren auch Krankenwagen lang.
Israel habe den Süden vom Rest des Landes abtrennen wollen, sagen Kritiker. Und die Armee hält ihre Stellungen im Süden. Die Operation sei noch nicht zu Ende, betonte der israelische Verteidigungsminister Katz.
Die israelische Armee wird weiterhin alle von ihr eroberten Gebiete halten. Die Bodenoperationen im Libanon haben viele Erfolge erzielt, sind aber noch nicht abgeschlossen.
Israel will eine sogenannte Pufferzone im Süden des Libanon dauerhaft einrichten. Die Libanesen nennen es Landbesetzung und Vertreibung. Die libanesische Regierung träumt jetzt von einer Rückkehr zur Normalität und appelliert fast verzweifelt an den Zusammenhalt der Bürger.
Alle Anstrengungen werden unternommen, damit der Staat alle seine Bürger auffängt,
so der libanesische Innenminister Ahmed Al-Hajjar.
Die Menschen im Süden haben viel ertragen. Nun ist die Zeit für den Wiederaufbau gekommen. Nichts garantiert ein sicheres, würdevolles Leben und Stabilität im Land, außer der Zusammenhalt hinter dem Staat.
Ein Zusammenhalt, der nicht vorhanden ist. Die libanesische Regierung steht vor schier unlösbaren Aufgaben. Sie soll die Hisbollah entwaffnen und ist dafür zu schwach. Die Hisbollah genießt Rückhalt in der Bevölkerung. Beobachter warnen vor der Gefahr eines Staatskollaps. Rajat Deham, Analystin vom Beirut Institute.
Priorität hat, dass jetzt die Staatsgrenzen festgelegt werden und nicht die Hisbollah als Staat im Staate das Land beherrscht, sondern es einen souveränen Staat gibt. Der Staat muss seine Entschlossenheit bei der Entwaffnung der Hisbollah unter Beweis stellen.
Und bei all dem politischen Chaos, noch ist nicht klar, wie lang die Waffenruhe im Libanon hält. Sie gilt nach wie vor als äußerst fragil.
Informationen von unserer Korrespondentin Anna Osius und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Auch unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv findet, die Waffenruhe sei noch nicht stabil und Israel stehe auch nicht hinter ihr.
Benjamin Netanyahu und Donald Trump sprechen die gleiche überhebliche Sprache, wenn es um Frieden geht. Die fragile Waffenruhe im Libanon und in Nordisrael nannte der israelische Premier eine Chance zu einem so wörtlich historischen Friedensabkommen mit dem Libanon. Darunter macht er es nicht und ganz ähnlich schreibt Donald Trump Frieden, Peace nur noch in Großbuchstaben. Doch während man sich beim US-Präsidenten nicht so sicher sein kann, ob er sich selbst glaubt oder ob er in 2 Minuten seine Meinung schon wieder geändert hat, während Donald Trump im Nahen Osten mit großer militärischer Stärke irrlichtert und für weltweite Schockwellen sorgt, weiß man bei Benjamin Netanyahu und seinen rechtsextremen Regierungspartnern, woran man ist. Frieden wollen sie nicht. Der Krieg ist für diese israelische Regierung zum Selbstzweck geworden und zwar an mehreren Fronten. Netanyahu spricht zwar vom Frieden, lässt sich unter großem Druck auf Waffenruhen ein, aber den Namen verdienen sie nicht. Wie eine Waffenruhe nach israelischer Regierungslesart geht, kann man im Gazastreifen besichtigen. Dort herrscht seit dem 10. Oktober, also seit über einem halben Jahr, auch eine Waffenruhe. Mehr als 750 Menschen wurden seit Beginn der Waffenruhe getötet, Tausende verletzt, darunter viele Zivilisten. Auch im Libanon hat Israel nun ausgehandelt, militärisch jederzeit eingreifen zu können, solange es für nötig gehalten wird, was immer das heißt. Eine Waffenruhe nach israelischer Lesart beinhaltet auch eine sogenannte Pufferzone. Im Gazastreifen kontrollieren israelische Streitkräfte mehr als die Hälfte des Gebiets. Auch im Libanon ist eine dauerhafte Besetzung geplant, mindestens 10 Kilometer ins Landesinnere. Was euphemistisch Pufferzone genannt wird, ist in Wirklichkeit ethnische Säuberung. Mit hunderttausenden Menschen auf der Flucht, mit flächendeckender Zerstörung. Politiker wie Israels Verteidigungsminister Katz sprechen davon ganz offen. Den militärischen Nutzen darf man bezweifeln, denn Vertreibung und Zerstörung dürften im Gazastreifen zu weiterer Radikalisierung führen. Und im Libanon wurden viele Drohnen und Raketen in den letzten Wochen aus Gebieten nördlich der Pufferzone abgefeuert. Ja, die Hamas war eine Bedrohung für Israel, nicht erst am 7. Oktober 2023, dem Tag des Terrorüberfalls aus dem Gazastreifen. Ja, die Hisbollah hat in den letzten Wochen den Norden Israels mit zahllosen Angriffen terrorisiert. Und ja, Israel muss sich dagegen wehren und seine Bürger schützen. Doch die israelischen Angriffe sind schon längst nicht mehr verhältnismäßig und Frieden bringen sie sicher nicht. Dazu müsste man den Kreislauf der Gewalt und die Logik militärischer Stärke verlassen und an politischen Lösungen arbeiten. Frieden gibt es nur mit Partnern zum Frieden. Und diese Partner gewinnt man nicht mit Erpressung, Gewalt, Tod und Zerstörung. Auch die libanesische Regierung könnte ein Partner zum Frieden sein. Aber dazu müsste Israel sein Verhalten ändern. Sonst ist das Gerede vom Frieden nicht mehr als heiße Luft.
Das war die Meinung von Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Über den Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon und weiteren aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten berichten auch die Kollegen des NDR-Info-Podcasts Streitkräfte und Strategien. Hier auf NDR-Info zu hören, um kurz nach 18 Uhr, also in etwas mehr als einer halben Stunde, zu finden, aber auch in der ARD-Sounds-App. Wir schauen jetzt ins politische Berlin. Der Fall Fernandes-Ulmen hat das Thema in die breite Öffentlichkeit gespült. Digitale Gewalt. Die Bundesjustizministerin hat nun ihren Gesetzentwurf zum besseren Schutz vorgestellt. Das Herstellen und Verbreiten von pornografischen Deepfakes, Vergewaltigungsvideos und voyeuristischen Aufnahmen, etwa in der Sauna, sollen unter Strafe gestellt werden. Dafür setzt sich Hubig ein mit einem Gesetzentwurf, der bisherige Lücken im Strafrecht schließen soll.
Bundesjustizministerin Hubig spricht von einem Massenphänomen, das Millionen Menschen in Deutschland betrifft, hauptsächlich Frauen.
digitale Gewalt. Darunter fallen verschiedenste Vorgänge. Online-Verleumdung, Bedrohung, digitaler Voyeurismus, Cyberstalking, aber auch pornografische Deepfakes und Vergewaltigungsvideos. Digitale Gewalt hat laut der SPD-Politikerin schwere Folgen.
Digitale Gewalt kann im Einzelfall genauso schlimme Folgen haben wie körperliche Gewalt. Sie kann Menschen zutiefst verunsichern, verstören, verletzen, ihr soziales Umfeld zerstören.
Der Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt sieht zwei Säulen vor. Er will erstens Lücken im Strafrecht schließen, denn die Gesetzgebung hinkt der digitalen Realität hinterher, wie Hubig anschaulich erklärt.
Es dauert keine Minute, einen Deepfake zu erstellen, der wirklich täuschend echt aussieht und Persönlichkeitsrechte massiv verletzt. Und doch haben wir bislang keinen eigenen Straftatbestand dafür.
Ein ungewolltes Foto in der Sauna, gefälschte Pornos, Nahaufnahmen vom Gesäß in engen Leggings. Wer das bislang macht, musste keine Folgen befürchten. Nun sollen die Herstellung und auch die Verbreitung ungewollt echter oder mit Hilfe von künstlicher Intelligenz hergestellter Sexvideos verboten werden. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Haftstrafe von bis zu 2 Jahren rechnen. Auch wer seinen Partner oder Ex-Partner heimlich mit einem GPS-Tracker überwacht, kann künftig bestraft werden. Die zweite Säule des Gesetzentwurfs will Betroffenen bei der Durchsetzung ihrer Rechte helfen. So sollen digitale Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden. Damit soll Opfern erleichtert werden, selbst gegen digitale Gewalt vorzugehen.
Wir wollen ermöglichen, dass sich Betroffene leichter vor Gericht wehren können, damit Erniedrigungen und Demütigungen nicht einfach ungehindert weiter im Netz verbreitet werden.
Online-Plattformen und Internetzugangsanbieter sollen gerichtlich zur Auskunft über die Identität mutmaßlicher Internettäter verpflichtet werden können. Auch die Speicherung von deren Daten ist vorgesehen. Die geplante IP-Adressenspeicherung soll auf 3 Monate begrenzt sein. Danach werden die Daten gelöscht. Dieser Aspekt der vorübergehenden Speicherung ist unter Datenschützern und grünen Politikern umstritten. Theresia Krone ist Aktivistin und selbst Betroffene von digitaler Gewalt. Sie sagt, ein Gesetzentwurf ist überfällig.
Seit 5 Jahren steht dieses Gesetz im Koalitionsvertrag erst der Ampelregierung, jetzt der Großen Koalition. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir heute hier stehen und dann auch sagen können, das Thema wird jetzt endlich in die Politik gebracht.
Nun sind Länder und Verbände gefragt. Danach muss die Vorlage vom Kabinett beschlossen werden und anschließend durch Bundestag und Bundesrat. Bis also das Gesetz gegen digitale Gewalt in Kraft tritt, dürften Monate vergehen.
Ein Bericht von Nicole Markwald aus unserem Hauptstadtstudio. Moore können ja einen großen Beitrag leisten zum Schutz des Klimas. Doch bei uns sind viele Moore ausgetrocknet. Zu viele. Bundesumweltminister Schneider will das wieder ändern und bekommt von der EU grünes Licht. Insgesamt 1,3 Milliarden Euro dürfen Eigentümern und jenen, die Moorflächen bewirtschaften, nun zugutekommen, wenn sie Moore wieder vernässen. Gabriele Intemann mit weiteren Details.
Es geht um eine Fläche fast so groß wie Berlin. 90.000 Hektar Land sollen in den kommenden Jahren zusätzlich vernässt werden. Bundesumweltminister Carsten Schneider spricht von einer echten Trendwende. Denn jahrhundertelang wurden Moore trockengelegt, um sie nutzbar zu machen. Den Grund für die Umkehr benennt Schneider klar. Ausgetrocknete Moore stoßen riesige Emissionen aus.
Obwohl Moore nur einen kleinen Teil der Landesfläche ausmachen, verursachen sie rund 7% der Treibhausgasemissionen in Deutschland. Das sind über 50 Millionen Tonnen.
Zur Wiedervernässung der Moorflächen stellt der Bund jetzt bis 2029 insgesamt 1,75 Milliarden Euro bereit. Das Besondere, das Programm setzt auf Freiwilligkeit. Der Staat bezahlt nicht nur die Planung und den Umbau der Flächen, sondern bietet Landwirten auch Ausgleichszahlungen für mögliche Ernteverluste an. Ziel ist eine sogenannte nasse Landwirtschaft. Auf den Böden können künftig Gräser wachsen, die als Viehfutter dienen oder als Rohstoff für die Industrie. Etwa für ökologische Dämmplatten oder Verpackungen. Wer sein Land gar nicht mehr bewirtschaften will, wird ebenfalls gefördert. Derzeit sind 90% der deutschen Moore trocken und verursachen 7% der nationalen Treibhausgase. Das soll sich laut Schneider ändern.
Moore und Feuchtgebiete können wieder die Wasserspeicher und Kühlanlagen für das Klima werden, die sie über viele Jahrtausende waren.
Ab 2030, so das Ziel des Ministeriums, sollen die wiedervernässten Flächen jedes Jahr mehr als 2 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Der Bund fördert also die Wiedervernässung von Mooren, soweit Gabriele Intemann. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages für Freitag, den 17. April. ARD.